Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend.
Begrüßen Sie also mit mir die Grand Dame des deutschen Films, Leni Riefenstahl!
So wird sie auf der Bühne des Theater Koblenz eingeführt. Der Dramatiker John von Düffel setzt in sich in seinem Stück mit einer der umstrittensten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts auseinander. Er nennt es die Wahrheit über Leni Riefenstahl, inszeniert von ihr selber. Wir berichten von der heutigen Uraufführung und würdigen den mit 88 Jahren verstorbenen Modedesigner Paco Rabanne.
C'est Paco Rabanne. C'est moi le premier à avoir mis de la musique dans un défilé show, le show en 65. C'est moi qui ai mis le premier du métal dans les robes, qui ai fait défiler des filles noires en 65. Et donc, je n'ai jamais été influencé par les autres.
Der erste Modedesigner, der seine Shows mit Musik untermalt hat, der Kleider aus Metall entworfen und schwarze Models für den Laufsteg engagiert hat. Paco Rabanne revolutionierte die Mode der 60er Jahre. Heute setzen Modedesigner, aber vor allem auch Künstlerinnen und Künstler auf KI, wie die künstliche Intelligenz die Gesellschaft verändert. Das untersucht eine Ausstellung in Stuttgart. Coco Chanel nannte ihn den Stahlarbeiter der Mode. Andere tauften ihn Klempner, weil er Nadel, Faden und Schere gegen Draht, Zange und Lötkolben eingetauscht hat. Der Modedesigner und Parfümeur Paco Rabanne schuf seit den 60er Jahren radikale, extravagante, zum Teil explizit untragbare Kleider. Man kann sie sich als so eine Mischung aus metallischer Rüstung und schillernden Fischschuppen vorstellen. Kurz vor seinem 89. Geburtstag ist Paco Rabanne heute gestorben. Und wir wollen an ihn erinnern mit Diana Weiß. Sie ist Professorin für Modejournalismus an der WSP Business School. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ja, wie hat Paco Rabanne die Vorstellung von Mode verändert, vielleicht sogar revolutioniert?
Ja, Paco Rabanne war ein Visionär, ein Erneuerer der Mode. Er hat mit seinen Entwürfen die Art verändert, wie wir Kleidungsstücke, wie wir Mode heute überhaupt denken. Vor allem eben durch die Verwendung außergewöhnlicher Materialien wie Metall oder Kunststoff, die ja eigentlich sehr fest und starr sind. Und es ist ihm gelungen, daraus trotzdem fließende, den Körper umspielende Kleider zu konstruieren.
Er hatte in Paris ja eigentlich Architektur studiert, auch ziemlich lange, hat sich aber mehr und mehr für Modeskizzen als für Gebäudeentwürfe interessiert. Womit hat er seinen Durchbruch?
Ja, es scheint fast so, als habe Paco Rabanne sich gar nicht so sehr für die Mode interessiert. Dieses große Talent, was er hatte, ist ihm einfach so in den Schoß gefallen. Und schon seine erste Modenschau im Jahr 1966, die trug den Titel 12 untragbare Kleider aus zeitgenössischen Materialien, war ein durchschlagender Erfolg.
Und inwieweit spiegelt diese Mode dann auch den Zeitgeist der 60s?
Ja, seine Mode irgendwie steht exemplarisch für die 60er Jahre. Sie müssen sich vorstellen, seine Models tanzten damals barfuß über den Laufsteg zu lauter Beatmusik. Und es war total ungewöhnlich, weil die feine Modewelt in Paris war damals eigentlich noch eine sehr steife, sehr verstaubte Veranstaltung. Traditionell fanden Modenschauen eben in so ehrfürchtiger Stille statt und die Models schritten so majestätisch über den Laufsteg. Das hat er total verändert. Und dann stehen eben diese ja metallischen, futuristischen, glitzernden, funkelnden Kleider auch exemplarisch für dieses positive Bild der Zukunft, was die 1960er Jahre geprägt hat. Dass man sich die Zukunft als so einen wahnsinnig aufregenden Ort vorgestellt hat, wo eigentlich alles immer besser werden wird.
In Paris hat er also Karriere gemacht, aber geboren und aufgewachsen ist Paco Rabanne im Baskenland, Jahrgang 1934. Wie kam er nach Frankreich?
Ja, also er ist im Baskenland geboren, eben kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg. Und sein Vater war bei der Armee und ist auch gefallen in diesem Spanischen Bürgerkrieg. Das heißt, seine Mutter musste die Familie dann alleine durchbringen. Und es tat sie sehr erfolgreich als Näherin. Sie ist dann nämlich sogar Chefnäherin des ebenfalls baskischen Designers Cristobal Balenciaga geworden. Und als dieser dann umgezogen ist nach Paris, um dort Karriere zu machen, ist sie mitgezogen.
Wir haben das schon vorhin im O-Ton gehört. Paco Rabanne hat schon 1966 mit Models of Color gearbeitet. Die Modepresse vor allem in den USA war entsetzt. Also Er war seiner Zeit echt weit voraus, ne?
Ja, das stimmt. Also es gibt Presseberichte aus der Zeit, laut der etwa die Hälfte des Publikums damals, also unter Protest, die Show verlassen haben, als diese schwarzen Models die Bühne betreten haben. So skandalös war das zu der Zeit noch. Das mag man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und ja, wie sehr seiner Zeit voraus war, sieht man auch daran, dass die Vogue erst 1974 das erste Model of Color auf dem Titelbild hatte. Also einige Jahre später.
Ein ganzes Jahrzehnt, ja. Schon 1987 hat Paco Rabanne seine Marke dann an das spanische Modeunternehmen Puig verkauft. Gemeinsam hatten die ja auch schon viele Parfums vermarktet. Und er ist dann wohl tief in die Esoterik abgedriftet, hatte schon immer irgendwie so einen Hang dazu. In was für Welten hat er sich da reingesteigert?
Ja, also das stimmt. Man berichtet schon, als kleiner Junge hat Paco Rabanne so Science-Fiction-Comics verschlungen. Und dieser Hang zum Überirdischen, wenn man so möchte, brachte er dann auch in seiner Mode zum Ausdruck. Und nach seinem Rückzug als Designer hat er sich dann vollständig der Esoterik gewidmet. Er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht als Autor. Es ist so eine wilde Mischung an Themen, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie vielleicht Erich von Däniken. Es geht teilweise um Stonehenge, um keltische Mystik, um Seelenwanderung. Er schreibt über seine vorherigen Leben, wie er Tutanchamun begegnet ist im antiken Ägypten. Und er sagt auch so den Untergang irgendwie der Welt voraus. Zum Beispiel hat er gesagt, Paris würde zerstört werden durch den Absturz der Mir-Raumstation. Das brachte ihm dann in der Presse auch den Beinamen Waco Paco ein, also der verrückte Paco.
Wer oder was steht denn eigentlich heute hinter der Luxusmarke Paco Rabanne? Die gibt's ja noch.
Genau, also das Label gibt es ja weiterhin. Das hat er schon in den 80er Jahren verkauft und in den letzten Jahren auch wieder mit steigendem Erfolg. Also seit 2014 ist der französische Designer Julien Dossena Kreativchef von Paco Rabanne und machte eigentlich das einzig Richtige, indem er wieder auf die ikonischen Designs von Paco Rabanne in den 1960er Jahren rekurriert und eben jetzt wieder darum zeitgenössische Kleider in so Ketten und Metalloptik auf den Laufsteg bringt, die auch sehr gut ankommen, weil es eigentlich dieser positive Futurismus der 1960er Jahre für uns heute fast schon wieder ja so angenehm nostalgisch wirkt.
Diana Weiß erinnerte an den Stahlarbeiter der Mode, den Modedesigner Paco Rabanne. Kurz vor seinem 89. Geburtstag ist er heute gestorben. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Erst vor kurzem hatte der Discounter Lidl angekündigt, weniger Werbung für ungesunde Süßigkeiten zu machen. Und jetzt legt der Supermarkt nach. Bis 2025 will er weniger Fleisch und andere tierische Produkte anbieten, stattdessen mehr pflanzenbasierte Lebensmittel ins Sortiment nehmen. Mehr Falafel, Tofu und Veggie-Wurst statt Billigfleisch und Leberwurst. Diese Entwicklung sei alternativlos, sagt der Konzern. Es gebe schließlich keinen zweiten Planeten. Was erleben wir da gerade? Erziehung durch Sortimentswechsel oder Werbung um neue Kundschaft? Darüber möchte ich mit Mirko Derbmann sprechen. Er ist Kreativdirektor und gehört zur Geschäftsleitung der Werbeagentur Scholz & Friends. Guten Abend, Herr Derbmann.
Guten Abend, Frau Berger.
Solche Sätze haben wir bislang von der Öko-, Umwelt- und Klimabewegung gehört. Nun also von einem der größten Discounter des Landes. Lidl rangiert aktuell sogar weltweit auf Platz 4 der größten Einzelhändler. Nehmen Sie dem Discounter dieses neue Bewusstsein für Gesundheit und Umweltschutz ab oder folgt Lidl einfach nur einem gesellschaftlichen Trend und damit seinen potenziellen Kundinnen und Kunden?
Ich würde sagen, das ist eigentlich das Gleiche. Also ich nehme Ihnen ab, dass Sie es ernst meinen und tun, weil Sie Ihren Kundinnen und Kunden folgen müssen. Und ich gehe bei einem Konzern wie der Schwarzgruppe und bei einem Unternehmen wie Lidl mal davon aus, dass Sie sehr genaue Marktforschung betrieben haben und sich die Trends nicht nur so angeguckt haben, wie wir sie jetzt erfühlen, sondern dass Sie tatsächlich genau nachgeguckt haben, wo die gesellschaftlichen Kipppunkte liegen und welche Trends gerade im Schwange sind. Und ich würde sagen, es ist so, dass es eine solche Entwicklung gibt und ich glaube, das empfinden wir alle so, hin zu vegetarischer Ernährung, veganer Ernährung, wie sie vor 10 Jahren gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Und das sieht natürlich auch ein Konzern wie Lidl. Und ich glaube, dass sie tatsächlich hier einfach eine Entwicklung sehr früh jetzt mitgehen, die ohnehin auf sie zukommt und dass sie jetzt versuchen, die Kunden der Zukunft, also die jetzt 20, 25-Jährigen, die tatsächlich ja in wesentlich größeren Anteilen sich vegetarisch und tierfrei ernähren, dass sie da jetzt schon auch ein Zeichen setzen wollen und sagen wollen, wir sind die, die es früh erkannt haben, sind auf der guten Seite.
12% der Bevölkerung in Deutschland leben inzwischen vegetarisch und vegan. Das ist also eine neue Imagekampagne aus eigenem Geschäftsinteresse und ja auch aus einer Notwendigkeit heraus anscheinend. Aber ist diese Ankündigung nicht doch auch so eine Art Greenwashing? Denn ungesunde Chips und Fertiggerichte, die gehören ja weiterhin zum Sortiment, selbst wenn dafür jetzt Kichererbsen und Linsen verarbeitet werden.
Ja, das sind natürlich eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Frage, ob es vegan ist, hat ja mit der Frage, ob es gesund ist, erstmal nichts zu tun. Man denkt das manchmal so, dass das Vegetarische vielleicht gesünder ist. Und ich bin jetzt kein Mediziner oder Ernährungswissenschaftler, aber ich glaube, es ist einfach so, dass es gar nicht so sehr um die Gesundheit geht, sondern es geht wahrscheinlich tatsächlich um einen langfristigen Trend weg von den Formen der Tierhaltung und der Überbeanspruchung der Ressourcen, die mit Tierhaltung einfach verbunden sind. Und die Probleme, die damit entstehen, liegen ja eigentlich offen zutage. Das betrifft ja den Klimawandel, das betrifft das Tierwohl oder eben das Tierleid, so wie es gerade getan wird. Und das sehen sehr viele Menschen und sehr viele jüngere Menschen anteilig noch eigentlich genauso. Und insofern sind das, würde ich sagen, zwei verschiedene Dinge. Also ob Lidl jetzt gesunde oder ungesunde Produkte anbietet, das ist sozusagen mit der Zuckerreduzierung und der Werbeabstinenz für zuckerhaltige Produkte, das ist sozusagen ein Gesundheitsaspekt. Und hier ist es eigentlich kein Greenwashing, weil sie ja nichts behaupten, was sie nicht tun. Über Jahrzehnte wurde ja immer gesagt, wir verkaufen, was die Menschen haben wollen. Wenn es sich ändern soll, müssen die Menschen sich ändern. Aber jetzt eben reinzugehen und zu sagen, das mit den Tieren wird nicht ewig so weitergehen. Und das ist, glaube ich, eine Einsicht, die sehr viele Menschen in der Branche auch teilen. Wir ändern jetzt mal das Sortiment und gucken, was dann passiert.
Ja, ein Unternehmenssprecher hat heute gesagt, man wolle aktiv die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung vorantreiben. Sollten Supermärkte aktivistisch auftreten?
Ich glaube, das ist dann tatsächlich ein bisschen PR. Ich glaube, sie müssen. Und ich glaube, Sie haben erkannt, dass es jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, dass jetzt eigentlich der Punkt ist, wo man das ohne größere Verluste am Fleischfresserspektrum eigentlich bewerkstelligen kann. Und wenn Sie jetzt einfach nur das Sortiment umgestellt hätten, dann hätten ja vielleicht die ganzen 20-jährigen Vegetarier gar nicht gemerkt, dass sie es tun. Das heißt, hier muss jetzt eine Sprachregelung gefunden werden, die das Ganze eine Nummer größer macht eigentlich und die nicht nur sagt, wir lassen den Schweinenacken jetzt mal langsam rausfallen und packen dafür ein bisschen Tofu rein, sondern dass man wirklich sagt, hier geht es um den Planeten, hier geht es um die Welt und wir sind hier aktiver Vorreiter. Man versucht es dann so gut wie möglich klingen zu lassen.
Aber würden Sie denn sagen, das ist wirklich eine neue Dynamik im Supermarkt-Kundenverhältnis? War das nicht eigentlich mit der Einführung von Bioprodukten bei Aldi, Lidl, Netto und Co. schon genauso?
Ja, also am Anfang hat man sowas ja eher dann im Reformhaus gesucht, also die erste Generation.
Das ist aber schon lange her.
Ist sehr lange her, das stimmt. Und dann kam es so langsam in die Supermärkte, aber es war ja wirklich wenig. Und ich glaube, es gibt bei jedem Trend so einen Kipppunkt, an dem es wirklich massenfähig wird. Und dann geht es plötzlich sehr schnell, dass es für die Leute nichts Exotisches mehr ist. Wir erleben das gerade mit Elektrofahrzeugen. Wir erleben das gerade, glaube ich, mit Bio-Lebensmitteln, aber auch mit Vegetarismus, was ja für viele nochmal sozusagen eine Stufe drüber ist. Und wir erleben das in ganz vielen Bereichen gerade, dass so ein Bewusstseinswandel plötzlich da ist und dass Dinge mit einem Mal nicht exotisch sind, sondern Mainstream sind. Und ich glaube, das ist bei der vegetarischen und veganen Ernährung, ist es vor einigen Jahren passiert. Also wenn ich jetzt in die Schulklasse meiner Tochter schaue, in der Grundschule, da gibt es, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Kinder, die sind vegetarisch seit Jahren teilweise. Mhm. Und die Eltern essen aber Fleisch. Also das wird für normal empfunden und eben in den jüngeren, jetzt nachwachsenden Generationen noch viel, viel stärker als bei uns. Und dieser Kipppunkt hin zu einer Normalität, der ist bei vielen von diesen gesellschaftlichen Prozessen, glaube ich, jetzt erreicht. Und das ist genau der Punkt, wo jemand wie Lidl eigentlich draufspringen muss. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Und ich halte das für ein gutes Timing jetzt gerade.
Und doch sind die öffentlichen Reaktionen auf die Ankündigung durchaus kontrovers. Also bei Twitter war heute einiges los. Diejenigen, die den Schritt nämlich ablehnen, ja, die sprechen von Umerziehung, von Bevormundung, die sind genervt von Verboten und drohen, Lidl den Rücken zu kehren. Könnte das Ganze also doch auch nach hinten losgehen, indem die Stammkundschaft durch den neuen Kurs vergrault wird?
Also ich kann das nicht wissenschaftlich beweisen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob sozusagen das Twitter-Maulheldentum, was so antiprogressive Schimpfkanonaden angeht, ob das tatsächlich so oft in Boykottaktionen umschlägt. Und insofern würde ich mal denken, dass das auch ein Kundensegment ist, dass man nicht so einfach vergrault, weil man den Bereich für tierische Eiweiße 10% kleiner macht. Und es ist eher ein Zeichen für die extreme Politisierung oder Moralisierung, die inzwischen mit jedem Thema einhergeht, dass sofort jede Entscheidung, jede Business-Entscheidung irgendwie als großes gesellschaftspolitisches Signal verstanden wird. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass Lidl es auch so vermarktet, aber es ist ja auf beiden Seiten des Spektrums so, dass wahrscheinlich es sehr, sehr viele Tierwohlaktivisten gibt, denen die Entscheidungen und die Maßnahmen nicht weit genug gehen und nicht schnell genug gehen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, jetzt verbieten sie uns schon das Nackensteak und die das sozusagen versuchen, in irgendeine Kulturkampfrhetorik einzubinden. Tatsächlich ist es eine vernünftige, zeitgemäße Sortimentsumstellung. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass daraus irgendwelche nennenswerten Umsatzverluste entstehen.
Vielleicht sogar das Gegenteil.
Vielleicht sogar das Gegenteil und auf längere Sicht ganz bestimmt auch ein Imagewandel zu einem Discounter, der früh verstanden hat, worum es geht und früh das Richtige tut. Und ich meine ehrlich gesagt, Aldi hat im vergangenen Jahr ja auch schon angekündigt, in der Tierhaltung nur noch in den höheren Segmenten anzubieten. Also es sind ja alle in so einer Richtung unterwegs. Die Frage ist, welche Geschwindigkeit und welche Größe haben diese Ankündigungen? Aber die Richtung ist, glaube ich, auch im Massenmarkt bei allen die gleiche.
Okay, aber dennoch stehen sich gegenüber das Geschäftsinteresse und die ehrliche Wertevermittlung.
Ach ja, aber manchmal ist es dann irgendwann auch vielleicht mal das Gleiche. Also ich denke, also es haben ja auch Solarzellenhersteller und Windradproduzenten. All diese Menschen haben ja auch ein berechtigtes Geschäftsinteresse und versuchen das Richtige zu tun. Und in diesem Fall, ich finde es alles noch ein bisschen weichgespült jetzt in den Ankündigungen. Sie wollen es ja in die Nachhaltigkeitsberichte reinschreiben, dann letztendlich die prozentuale Aufteilung im Sortiment bei Lidl. Und dann wird es natürlich zu einer nachvollziehbaren Kenngröße, die dann auch Menschen folgen werden. Und dann ist es natürlich vielleicht irgendwann schon mal eine Härtewährung. Und bis dahin muss man jetzt einfach mal hoffen, dass der Verbraucher dann auch mitzieht. Und darauf kommt es ja am Ende an. Wenn die Menschen einfach woanders das Billigfleisch kaufen, dann ist ja dem Planeten nicht geholfen.
Mirko Derbmann von der Werbeagentur Scholz & Friends über die Frage, was es bringt, wenn Discounter gesellschaftlichen Trends folgen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich bedanke mich.
Künstliche Intelligenz hat als Schlüsseltechnologie des digitalen Wandels enormen Einfluss auf soziale, gesellschaftliche, auf politische Zusammenhänge. Darüber hinaus stellt sie unser Menschenbild in Frage. Dass Schülerinnen und Studierende inzwischen die neue ChatGPT benutzen, um sich Referate schreiben zu lassen, das spricht für die Bereitschaft, das eigene Denken hinten anzustellen. Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt nun, wie Künstlerinnen und Künstler auf diese Herausforderung reagieren. Rudolf Schmitz ließ sich schon mal hautnah mit den neuen Technologien konfrontieren.
What's your name?
My name is Louisa.
And where do you come from?
I am from the future.
Ganz schön sendungsbewusst, diese Sexpuppe, mit der ich spreche. In der abwartenden Haltung einer Museumsaufsicht sitzt sie auf einem Stuhl, die langen Beine in schwarzen Nylons übereinandergeschlagen. Die Künstlerin Louisa Clement hat ihr das eigene Gesicht und die eigene Stimme verliehen und sie mit persönlichen Daten gefüttert. Durch die Gespräche mit den Besuchern schafft sich Louisa nach und nach eine eigene Welt und entgleitet damit der Kontrolle der Künstlerin. Louisas Mimik ist noch ein wenig stereotyp, aber ich fühle mich trotzdem angesprochen und wahrgenommen. Auch die Installation der Biohackerin Heather Dewey Hackburg trifft einen irgendwie. Da hängen 30 Gesichtsmasken im Raum, angebliche Porträts der US-amerikanischen Whistleblowerin Chelsea E. Manning, die WikiLeaks geheime Daten über Kriegsaktivitäten der USA im Irak und in Afghanistan zugespielt hatte. Mit Einverständnis von Chelsea Manning hat die Künstlerin aus deren DNA-Probe 30 mögliche Porträts sequenzieren lassen. wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Kuratorin Eva Marina Freuzheim.
Es gibt KI-Technologie, man muss immer hinter die Kulissen schauen, wo kommt diese her, welche Ziele hat die, und das ist im Grunde ein Bild dafür, die vermeintlich feststehenden Ergebnisse, die mit computerunterstützten Programmen erzielt werden, zu hinterfragen.
Schon verblüffend, womit sich Künstler und Künstlerinnen heute befassen, wie sie mit wissenschaftlicher Sachkenntnis die oft erschreckende Virtualität in Bilder- und Erlebnisdimensionen verwandeln. Wenn Christian Kosmas-Meyer zum Beispiel die Stimme einer 2000 Jahre alten männlichen Mumie aus Ägypten mittels Vermessung des Kehlraums durch KI synthetisiert und in einer 8-Kanal-Installation erklingen lässt. Das Künstlerduo Kennedy und Swan befasst sich mit der möglichen Verbindung von biologischer und künstlicher Intelligenz und simuliert als Deepfake die Wiederauferstehung von Marlene Dietrich aufgrund einer echten Haarsträhne der Schauspielerin.
30 Jahre bin ich tot. Ist denn gar nichts heilig? Nicht mal der Tod lässt einen ruhen.
Wie KI-basierte Technologien mithilfe von Satellitenbildern Gebiete der Erde auswerten, um Bodenschätze zu entdecken, führt eine Installation des Künstlerpaars Nobotic vor Augen. Auf den Boden des Ausstellungsraums sind entsprechende Bilder des Rio Atrato in Kolumbien projiziert, ein Gebiet, das durch illegalen Goldabbau Quecksilber verseucht ist. Die durch Kopfhörer vermittelten Klangcollagen aus Musik und Aussagen der betroffenen Indigenen steuern die soziale Katastrophe bei, die von den glatten Satellitenbildern überdeckt wird. Guido Steil schließlich taucht uns ein in die Datenflut von Simulationsmodellen zur Berechnung menschlicher Verhaltensweisen. Sie stammen aus Untersuchungen zu polizeilicher Gewalt in Deutschland und Frankreich. Zu elektronischer Musik zucken uniformierte Gestalten von farbigen Bewegungspfeilen umsponnen.
Ich glaube, man kann schon sagen, dass Hito Steil eine Meisterin der Anschaulichkeit ist, basierend auf einem aufgeschlossen kritischen Geist. Und so erzählt sie auch ihre Geschichten.
Und das ist der entscheidende Punkt bei dieser künstlerischen Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Die Werke verleihen der unseren Alltag durchdringenden KI analytische Anschaulichkeit. Im besten Fall, wie bei Hito Steil, begleitet von einem Augenzwinkern. Was diese Stuttgarter Ausstellung oder auch entsprechende Präsentationen des ZKM Karlsruhe so wertvoll macht, ist die Bereitstellung eines gesellschaftlichen Forums, auf der diese Dinge ethisch, gesellschaftlich, philosophisch, politisch diskutiert werden können. Denn diese Foren gibt es sonst nicht. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz vollzieht sich unsichtbar im Verborgenen. Es gibt genügend Interessengruppen, die genau diese Unsichtbarkeit wollen. Umso wichtiger und verdienstvoller, dass Ausstellungen wie diese auf fantasievolle Art Schleier heben und Vorhänge öffnen.
Shift ist der Titel, KI und eine zukünftige Gesellschaft. Die neue Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart ist bis zum 21. Mai zu sehen, in Fazit empfohlen von Rudolf Schmitz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der international bekannte iranische Filmregisseur Jafar Panahi ist nach 7 Monaten Haft auf Kaution freigelassen worden. Panahi sei 2 Tage nach Beginn seines Hungerstreiks aus dem berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis entlassen worden, teilte die Menschenrechtsorganisation Center for Human Rights auf Twitter mit. Die iranische Zeitung Scharch veröffentlichte ein Bild des 62-Jährigen, auf dem er einen Unterstützer umarmt. Der international bekannte Regisseur war im Juli in Teheran festgenommen worden, als er der Gerichtsanhörung eines Kollegen beiwohnte, der bereits in Haft saß. Beim Filmfestival in Venedig im Jahr 2000 hatte Panahi den Goldenen Löwen erhalten. Mit dem heimlich gedrehten Film Taxi Teheran gewann er 2015 den Goldenen Bären der Berlinale, konnte aber nicht zur Preisverleihung anreisen. 2018 wurde sein Film 3 Gesichter in Cannes für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Die Deutsche Welle hat eine Talksendung in Bagdad nach Drohungen irakischer Regierungsvertreter abgesagt. Das teilte der deutsche Auslandssender in Bonn mit. Der in der arabischen Welt populäre TV-Moderator Jafar Abdul Karim und sein Team hätten das Land kurzfristig verlassen müssen. Die Deutsche Welle hat bei der irakischen Botschaft in Berlin Protest eingelegt. Die massive Nötigung durch offizielle Behörden des Irak sei eine beispiellose Einschränkung der Pressefreiheit, heißt es in der Erklärung. Jafar Talk zählt nach DW-Angaben zu den erfolgreichsten Talk-Formaten in der arabischen Welt. In der aktuellen Sendung sollte es um Jugendarbeitslosigkeit, politische Teilhabe und Frauenrechte gehen. In Paris ist eine der weltweit größten Sammlungen für moderne und zeitgenössische arabische Kunst beheimatet. Das Institut der arabischen Welt, IMA, hat eine Schenkung von 1677 Werken erhalten und ist damit größter Aussteller außerhalb der arabischen Welt. Die Schenkung der Werke von 148 Künstlern stammt von dem französisch-libanesischen Ehepaar Claude und France Lemont. Durch die Erweiterung auf nun 3400 Bestände muss das Institut umgebaut werden. Wann die Arbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Das von Star-Architekt Jean Nouvel entworfene Institut wurde 1980 eröffnet, um die Verständigung zwischen der arabischen Welt und Frankreich zu fördern. Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg werden ihre Intendanz am Schauspielhaus Zürich nicht über die Spielzeit 2023/24 hinaus verlängern. Das berichtet der Zürcher Tagesanzeiger. Eine offizielle Mitteilung hat das Schauspielhaus Zürich erst für kommende Woche angekündigt. Dem Bericht nach seien die Verhandlungen über die Verlängerung der Doppelspitze am Geld gescheitert. Allerdings wird seit Monaten auch über die Auslastungszahlen und die inhaltliche und ästhetische Ausrichtung des Hauses debattiert.
Monumentale Bergfilme wie das Blaue Licht oder die propagandistische Filminszenierung der Olympischen Spiele von 1936. Leni Riefenstahl ist eine der umstrittensten Künstlerinnen der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der Dramatiker John von Düffel beleuchtet die Karriere der Regisseurin, Schauspielerin und früheren Tänzerin in seinem neuen Theaterstück. Ihre Karriere während des Nationalsozialismus und die Inszenierung ihres eigenen Mythos. Heute Abend war die Uraufführung am Theater Oberhausen. Regie führt die neue Intendantin Katrin Mädler. Eingebettet in den Spielzeitschwerpunkt Macht und Frauen. Michael Lages kommt direkt aus der Premiere. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Der Titel irritiert mich etwas. Die Wahrheit über Leni Riefenstahl, inszeniert von ihr selber. Wie ist das zu verstehen?
Ja, die Irritation war auch ganz auf meiner Seite. Ich hätte mir allerdings von dem Effekt, den diese Irritation auslösen könnte, deutlich mehr versprochen. Inszeniert von sich selbst bedeutet natürlich eigentlich erstmal tendenziell, sie erzählt von sich selbst in der Position und aus der Position, die sie selbst zur eigenen Karriere einnimmt. Und dadurch ist natürlich eigentlich festgelegt, der Abend, der teilweise natürlich auch auf der Autobiografie von Leni Riefenstahl basiert, 1987 erschienen, wird vor allen Dingen ein allgemeines Gelobhudel werden. Und da wüsste ich gar nicht, warum man das machen sollte. Warum man sozusagen ihre Position, ihre Geschichte, ihre politische und künstlerische Lebensgeschichte vor allem aus ihrer eigenen Position definieren sollte. Natürlich kommt es nicht ganz so arg, aber ich habe sozusagen diese Grundverstörung auch nicht wirklich verstanden. Ich weiß nicht wirklich, was John von Düffel, der ja ein erfahrener Dramaturg und Dramatiker ist, mit dieser Setzung überhaupt gewollt hat.
Das Theater Oberhausen stellt die Frage, so ist es angekündigt, ob Leni Riefenstahl eine begnadete, aber naive Filmemacherin war oder doch eine berechnende, opportunistische Politikerin. Immerhin soll sie ja für ihren Film Tiefland 132 Sinti aus einem Konzentrationslager als StatistInnen eingesetzt haben. Mehr als die Hälfte ist später ermordet worden, was Leni Riefenstahl bis kurz vor ihrem Tod 2003 eisern abgestritten hat. Im Stück wird das so thematisiert.
Leni Riefenstahl hat die Häftlinge ausgenutzt, ihnen falsche Versprechungen gemacht. Die Kostüme mussten sie nach Drehschluss wieder abgeben, auch die Schuhe. Sie hat die Kinder barfuß in den Tod
ziehen. Doch dazu schweigen wir, da das Freiburger Landgericht der Unterlassungsklage Riefenstahls stattgegeben hat, aus Mangel an Beweisen für den schwerwiegenden Vorwurf, Leni Riefenstahl habe von Auschwitz gewusst.
Die Frau, die Hitler und Goebbels um den Finger gewickelt hat, die im Bett war mit Julius Streicher, dem Herausgeber des Stürmers, die Juden
verlegt. Schließlich gilt auch für eine Frau wie Leni die Unschuld. Vermutung.
Ja, Michael Lages, also hier wird ja schon versucht, auch die wunden Punkte dieser Biografie anzusprechen. Aber trotzdem fragt man sich, welche Haltung nimmt John von Düffel in diesem Text ein?
Ich bin total erstaunt, dass ich den Autor so wenig entdecke im eigenen Text. Das ist dokumentarisches Material. Auch diese fiktive Fernsehsendung, die da gerade eben zu hören war, mit dem Piepton für Sachen, die man nicht sagen darf, die ist natürlich Fiktion als Veranstaltung, aber sie ist gespickt mit all dem Material, was von Düffel aus den gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Dokumentation von Nina Gladitz sozusagen herausdestilliert hat. Die Dokumentarfilmerin ist 2021 gestorben. Die Geschichte mit Leni Riefenstahl hat ihre Karriere zerstört. Ich habe den Eindruck, John von Düffel wollte vor allen Dingen daran erinnern mit diesem Stück, dass es diese Dokumentation gegeben hat. Mhm. Sie hat Jahrzehnte im Giftschrank beim WDR gelegen, ist inzwischen im Internet wieder zugänglich. Also der Fall ist eigentlich so, wie von Düffel ihn erzählt, aufgeklärt und geklärt, und dass man ihn nochmal sozusagen aufs Tapet holt, auf die Bühne holt, das ist erstaunlich, ja, rückwärtsgewandt. Natürlich wird die Debatte geführt, ob Leni Riefenstahl vor allen Dingen deswegen nach dem Kriege so angegriffen wurde, weil sie als Frau eine bedeutende Regisseurin gewesen ist. Alice Schwarzer hat sie noch 1993, glaube ich, verteidigt. Der Text kommt übrigens auch dokumentarisch auf der Bühne vor, auch in dieser Fernsehshow. Aber ich habe deutlich den Eindruck, dass, wenn da die Wahrheit über Leni Riefenstahl angekündigt wird, kein bisschen neue Wahrheit tatsächlich zu sehen ist. Mhm. Ich staune wirklich, wie wenig tatsächlich eine Haltung von heute sich in diesem Abend, wie er da auf der Oberhausener Bühne steht, widerspiegelt.
Die Intendantin Katrin Mädler hat also diese Selbstinszenierung der Riefenstahl ihrerseits nun inszeniert. Mit was für einer Bildästhetik arbeitet sie denn?
Ja, eigentlich überhöht sie die Selbstdarstellung noch, weil sie drei Lenis auf die Bühne schickt. Die ganz junge, die eigentlich noch Tänzerin ist, die mittlere, die gerade Karriere macht und Hitler kennenlernt, Goebbels kennenlernt. Da wird wahnsinnig lange rumgemacht mit Goebbels-Imitationen und Hitler-Imitationen, die wirklich, wirklich echt schlimm sind. Sowas darf man heute eigentlich nach dem Stand der historischen Forschung eigentlich nicht mehr machen. Das konnte vielleicht Brecht noch beim Arturo Uhi, aber das ist heute eigentlich nicht mehr gestattet. Sie macht etwas, was dem Abend auch nicht wirklich gut tut. Sie dreht die ganze Veranstaltung stark in die Farce, stark in die Karikatur. Also die Hitler-Darsteller sind natürlich auch zwei. Die Hitler-Darsteller mutieren dann irgendwann mal zu Schäferhunden und zeigen die Krallen und gehen bellend ab. Also ich tut mir leid, diese Ästhetik sagt mir sozusagen an analytischem Verstand und an analytischer Absicht über den Fall, über die Fälle, die da verhandelt werden, überhaupt nichts. Und deswegen ist der Abend aus meiner Perspektive in jeder Hinsicht, vom Stück her und von der Aufführung her, ziemlich vertane Zeit.
Die Wahrheit über Leni Riefenstahl, inszeniert von ihr selber. So heißt das neue Stück von John von Düffel, uraufgeführt von der Intendantin Katrin Mädler am Theater Oberhausen. Michael Lages lieferte die erste Kritik im Deutschen Feuilleton. Besten Dank.
Gern geschehen.
Der amerikanische Tänzer und Choreograf William Forsythe begann seine Karriere in den 70er Jahren am Stuttgarter Ballett. Mitte der 80er wurde er Ballettdirektor in Frankfurt am Main und gründete später dann seine eigene unabhängige Forsythe Company. Einer der innovativsten Choreografen der Gegenwart. Jetzt, sagte 37, 73-Jährige mit einem Augenzwinkern. Jetzt befinde er sich in der archivalen Phase seines Lebens. Und so hat er sein umfangreiches Archiv heute dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe übergeben. Das ZKM bekommt damit tausende Videobänder mit Aufzeichnungen von Proben und Aufführungen, Korrespondenzen, Notizen und Publikationen. Marie-Dominique Wetzel war bei der offiziellen Übergabe.
Es gab durchaus auch andere Institutionen, die Interesse am Archiv von William Forsythe hatten und dafür auch einiges gezahlt hätten. Aber als der Künstler hörte, dass er dann jedes Mal eine Erlaubnis gebraucht hätte, um etwas in seinem Archiv nachzuschauen, wurde ihm das unheimlich. Ein Künstlerarchiv ist schließlich eine sehr persönliche Angelegenheit, ein Teil des Vermächtnisses und auch ein Teil des Lebens. Und so hat sich William Forsythe entschlossen, sein Archiv dem ZKM zu schenken. Eine Kultureinrichtung, die er seit vielen Jahren sehr schätzt.
Das ist ein super lebendiges Haus und das war mir sehr wichtig. Also man denkt Archiv, manchmal man hat das Bild Grab. Ja, und das ZKM ist das Gegenteil davon. Es ist eine lebendige Educational Institution. Es ist auch ein Museum, es ist vieles in einem. Ja, es ist Research, es ist Restoration, verschiedene Expertisen unter einem Dach. Das war ideal für uns.
Denn der Choreograf möchte sein Archiv nicht einfach irgendwo ablagern. Die Aufarbeitung und Erschließung seines Archivs sieht er als sein nächstes großes kreatives Projekt. Doch wie sichtet, wie ordnet man so ein Archiv? Immerhin geht es um rund 4000 Videobänder und andere Datenträger sowie 40 laufende Meter an Unterlagen, Notizen, Korrespondenzen. William Forsythe ist froh um die Expertise der Archivare im ZKM. Dort hat man Erfahrung mit Künstler-Vor- und Nachlässen. Immerhin 150 solcher Konvolute lagern schon dort. Ein weiterer wichtiger Faktor: Das ZKM gehört weltweit zu den wenigen Kultureinrichtungen, die das nötige Know-how und Equipment haben, um alte Videobänder für die Zukunft zu erhalten, erklärt der ZKM-Archivar Felix Mittelberger, der schon einen ersten Blick auf die Bestände des Archivs werfen konnte.
Wir gehen davon aus, dass ca. 80% dieser 4000 Bänder digitalisiert worden sind. Aber sie sind zum Teil in für unsere Verhältnisse zu niedriger Auflösung digitalisiert. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nachdigitalisieren. Also wir laufen beim Papier nicht, aber beim Videoband ein Wettrennen gegen die Zeit. Die Bände zerfallen und wir müssen versuchen, diese Quellen zu sichern, bevor sie nicht mehr lesbar sind.
Dass es überhaupt so viel Videomaterial von der künstlerischen Arbeit von William Forsythe gibt, ist ein großer Glücksfall, sagt ZKM-Chef Peter Weibel. Für einen Tänzer und Choreografen eher ungewöhnlich. William Forsythe hat schon sehr früh neue Medien eingesetzt.
Ja, ich war immer offen dafür, weil ich sah die Möglichkeit, ich dachte, es wäre eine Bereicherung für uns, wenn wir mit diesen Medien arbeiten. Und heutzutage arbeitet natürlich jeder mit digitaler Media.
1999 brachte William Forsythe zusammen mit dem ZKM und dem Deutschen Tanzarchiv Köln eine CD-ROM auf den Markt. Damals das Nonplusultra modernster Medientechnik. Sie hieß Improvisation Technologies, a Tool for the Analytic Dance Eye. Die Videoaufnahmen waren zuerst nur als Trainingsmodule für seine Tänzerinnen und Tänzer gedacht, aber sie wurden zu einer Art Grammatik seines Tanzstils. Die CD-ROM wurde in der Tanzszene als neue Errungenschaft gefeiert, sagt ZKM-Chef Peter Weibel.
Durch das Auftauchen der Medien war es plötzlich möglich, den Tanz zu dokumentieren und daraus konnte man eine Grammatik entwickeln. Forsythe war einer der Ersten und der Zentralsten, der das in den 90er Jahren gemacht hat. Er hat gesehen, ich habe eine Tanzsprache entwickelt, die kann ich mit Hilfe der Medien notieren und dann meinen Tänzer geben für Improvisationen.
In über 60 Kapiteln werden die grundlegenden Begriffe seiner Improvisationsarbeit erläutert. Was aber wirklich bahnbrechend war, mithilfe eines Grafikprogramms konnten die Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer mit weißen Linien nachgezeichnet werden. So entsteht ein völlig neuer Eindruck ihrer Bewegungen im Raum. Doch diese CD-ROM aus dem Jahr 1999 kann man auf modernen Computern gar nicht mehr abspielen. Deswegen haben William Forsythe und das ZKM beschlossen, die wichtigsten Inhalte technisch auf den neuesten Stand zu bringen und auf einer neu kreierten Website kostenlos aller Welt zur Verfügung zu stellen. Bereits Ende Juni soll sie fertig sein. Doch das ist nur ein Beispiel dafür, was der Choreograf und das ZKM mit den Archivbeständen vorhaben. Im Sommer soll die große Installation Nowhere and Everywhere at the Same Time No. 2 im ZKM aufgebaut werden. Von der Decke des riesigen Lichthofes werden dann hunderte von Schnüren mit Senkbleien hängen, die eine Art schwingendes Fadenlabyrinth ergeben, durch das sich die Besucherinnen und Besucher hindurchschlängeln sollen, möglichst ohne die Schnüre zu berühren. Dass mit solchen Projekten sein künstlerisches Vermächtnis lebendig gehalten wird, ist für William Forsythe das größte Glück.
Der Choreograf William Forsythe hat also sein umfangreiches Archiv dem ZKM in Karlsruhe übergeben und damit noch einiges vor, wie Marie-Dominique Wetzel berichtet. Und jetzt nimmt sich Tobias Wenzel die gedruckten Feuilletons vom Samstag vor, dem 4. Februar.
Der Körper ist wieder zum Leben erwacht, sagt Wladimir Sorokin in einem Interview, das die Süddeutsche Zeitung abdruckt. Damit meint der russische Schriftsteller den totgeglaubten Körper der Sowjetunion. Und nun verwüstet er fremde Städte und droht der Welt mit der Atomkeule. Nicht umsonst ist die Chiffre dieses wahnsinnigen Kriegs ein Z. Zombie. Vermutlich wäre Sorokin ein geeigneter Gastgeber für einen Podcast über die russische Geschichte. »The Rest is History«, »Der Rest ist Geschichte«, heißt ein britischer Podcast von zwei Historikern, der millionenfach angehört wird. Überhaupt sei in Großbritannien gerade ein Bildungshunger zu spüren, der besonders durch anspruchsvolle Podcasts gestillt werde, berichtet Eva Ladipo aus London für die Frankfurter Allgemeine. Im Podcast »The Rest is History« werde bewusst nicht vereinfacht, etwa wenn es um die Ursprünge des Ersten Weltkriegs gehe. Es ist auch diese intellektuelle Nonchalance, dieses Selbstbewusstsein, das typisch ist für eine gewisse britische Schicht und das die Moderatoren davor bewahrt, jenen geduldigen, oberlehrerhaften Ton anzunehmen, den man in deutschen Sendungen häufig hört. Oder beim französischen Präsidenten, wenn Annie Ernaux richtig liegt. »Ich mag nicht, wie Macron mit den Leuten umgeht«, sagt die französische Schriftstellerin im Gespräch mit dem Neuen Spiegel. »Nehmen Sie nur die geplante Rentenreform. Jene, die dagegen protestieren, haben die Reform laut Macron und seinen Ministern nur nicht richtig verstanden.« Der Spiegel fragt Ernaux, wie sie das Geld, die knapp 900.000 Euro des Literaturnobelpreises, verwendet habe. Ihre Antwort? »Ich habe es noch nicht abgeholt, weil ich wirklich nicht weiß, was ich damit machen soll.« Da fragt man sich als Leser, ob Alfred Nobel wohl darauf bestanden hat, dass die Gewinner ihr Preisgeld persönlich abholen und dann mit einem Koffer voller Bargeld nach Hause reisen. Sie protestierten gegen die Austragung des Eurovision-Preises in Tel Aviv und sie wollten ein französisch-israelisches Kulturprogramm verhindern, hält der Spiegel Annie Ernaux vor und thematisiert damit ihre Nähe zur BDS-Kampagne, die den Staat Israel unter anderem durch Boykott isolieren will. »Ich setze mich für das palästinensische Volk und die Rechte der Menschen ein, die in den besetzten Gebieten leben. Deshalb habe ich diese Petitionen unterzeichnet«, antwortet Ernaux. »Ich glaube, ich muss mich dafür nichts rechtfertigen.« Leider haken Britta Sandberg und Xaver von Kranach, die beiden Spiegelredakteure, die Ernaux in ihrem Haus bei Paris getroffen haben, da nicht weiter nach. Inwiefern die BDS-Kampagne antisemitisch ist und in letzter Konsequenz das Ende des Staates Israel bedeuten würde, können Sie, liebe Hörer, zwei Artikeln in der Taz und dem Tagesspiegel über eine Veranstaltung zur Aufarbeitung des Documenta-Skandals entnehmen. In dieser Kulturpresseschau soll aber Gerhard Matzig das letzte Wort bekommen. Er berichtet in der Süddeutschen Zeitung über die Pläne, bei Stuttgart eine futuristische Ökostadt für Porsche zu bauen. Geht es um einen fulminanten Beitrag zur ökologischen Transformation oder nur um das gigantische Greenwashing-Projekt eines Autobauers? Fragt der Architekturkritiker Matzig. Er hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Dort, wo Menschen mit Traktoren für den Erhalt von 15 Hektar Ackerfläche demonstrieren, die der Ökostadt weichen würden. Das wäre wohl zu verkraften, liest man aus Matzigs Text heraus. In seinen Worten: Wenn irgendwo noch etwas Utopisches realisiert werden kann in Deutschland, in diesem Oberjammergau des vollkaskoversicherten Bedenkentragens als Breitensport geistiger Trägheit, dann in einem Tüfteldorado nahe Stuttgart.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.